in diesen Lob einstimmen dürfen. Lob Gott, ihr Christen, allzugleich, weil Gott Mensch wird. Ja, wenn wir jetzt in Bethlehem uns befinden und uns mit dir beschäftigen und auf dich schauen, dann wollen wir dich bitten, dass du in unser Leben sprichst, dass du uns anrührst mit dem, was du uns zu sagen hast. Aber vor allem wollen wir dir Danke sagen und staunen und dich loben und preisen. Danke, Herr, dass du selber hier bist, weil du lebendig bist. Amen. Ich muss zugeben, als Silke das erste Lied gesungen hat, habe ich, als es so ganz hoch ging, gewartet, schafft sie es oder schafft sie es nicht? Du hast es geschafft. Ich war erstaunt, wie hoch das geht. Man hat so ein bisschen Blick für das Schöne, Besondere an Weihnachten und achtet, dass alles gut ist. Wir haben hier zu Hause, habt ihr hoffentlich wahrscheinlich aufgeräumt und ordentlich gemacht. Selbst unser Stall im Vergleich zu einem echten Stall sieht das noch recht ordentlich und schön aus. Das ist uns wichtig und das ist auch sicher nicht falsch, aber das ist eigentlich nicht der Grund, warum wir Weihnachten feiern. Denn Weihnachten feiern wir deshalb, weil es eigentlich ganz anders aussieht und weil es gut ist, dass jemand kommt, der eben damit fertig wird, aufräumen kann, umgehen kann. Ich habe ein Beispiel gelesen von einem Missionar, der also in einem Slumgebiet war, wo sie den Armen helfen wollten, ihre Hütten zu reparieren, weil das waren wirklich mehr baufällige Objekte als wirkliche Häuser. Sie wollten ihnen helfen, weil jetzt der Winter bevorstand, dass die Leute eben dann nicht frieren mussten und wollten ihnen im gleichen Zuge auch gerne was von Jesus erzählen, von dem eigentlichen Grund, warum wir Weihnachten feiern. Und dann berichtet der Missionar, dass eine Frau dabei war, die jetzt besonders reinlich war, also die immer ordentlich aussah und auch besonders hübsch. Man nannte die nur die schöne Peggy, weil egal, wo sie, wenn die auftauchte, die wirkte immer so, als käme sie direkt aus dem Bad, frisch, alles sah super aus. Und das war ja auch wichtig. Und die war jetzt mit dem Missionar dort in dieser Arbeit. Und dann berichtet er, dass etwas Besonderes geschehen ist. Sie kam nämlich in ein Haus und da lebte eine Frau, die seit 4 Wochen krank war, auch arm war, nicht viel hatte, 4 Wochen im Bett lag und einen 4-jährigen Sohn hatte, der in den 4 Wochen auch nicht viel Zuwendung bekommen hat und Pflege, weil die Mutter nicht konnte und es gab sonst niemand. Und der Sohn sah auch vollkommen verwahrlost raus, runtergekommen, abgemagert. Und als sie schon reingekommen sind, hat man schon gemerkt, wie Peggy so langsam unruhig wurde. Und dann hat er erzählt, dann hat dieser 4-jährige Junge das Mädchen gesehen, hat gesagt, Tante, schöne Tante. Und wollte sie umarmen, ist auf sie zugegangen. Und dann hat diese Peggy etwas getan, was sie selber erschüttert hat. Sie hat den Jungen weggeschubst, ist weggelaufen, schreiend weggelaufen, ist nach Hause gegangen, hat ihre Koffer gepackt und gesagt, ich halte diesen Schmutz nicht aus. Das ist widerlich, ich kann damit nicht umgehen. Und sie wollte nach Hause fahren. Die Geschichte geht noch weiter. Am Ende hat sie den Bogen bekommen und hat sich bei dem Jungen auch entschuldigt. Aber ihr erster Eindruck, den Schmutz halte ich nicht aus. Wir feiern Weihnachten, weil Gott ganz anders ist, weil der nicht gesagt hat, ich halte den Schmutz nicht aus, sondern weil er gesagt hat, gerade deshalb komme ich, weil es so schmutzig ist, weil wir mit unserem Leben nicht fertig werden. Da kommt Gott in unser Leben, um eben aufzuräumen, ordentlich zu machen, unser Leben in eine neue Struktur zu bringen, uns vor allem zu neuen Menschen zu machen. Der sächsische König, der soll mal gesagt haben, macht doch euren Dreck alleine. Und das hat Jesus eben nicht gesagt. Das ist das Schöne, dass wir Weihnachten feiern, weil Gott Mensch wird für dich und für mich, weil er sieht, dass in unserem Leben manches dann doch nicht so ist, wie wir es denken. Wir werden heute über einen Vers sprechen, der so erstmal gar nicht in den Weihnachtskontext passt, aus 2. Korinther 8, Vers 9. Da steht, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, auf dass ihr durch seine Armut reich werdet. Wenn man den Zusammenhang anschaut, es geht Paulus um was ganz anderes. Der predigt eigentlich um die Geldsammlung. Also es ist so, dass in Jerusalem die Christen durch eine Not arm wurden. Man hat gesammelt Geld und er ermutigt die Korinther, sich zu beteiligen. In dem Kapitel ist es ganz spannend. Er erzählt von den Mazedoniern, andere Christen, die verfolgt wurden, die arm waren und sagt, die haben reichlich gegeben, obwohl sie selber nichts hatten. Er sagt, die haben sich sogar selber geschenkt. Und dann sagt er den Korinthern, Und jetzt will ich gucken, wie es mit eurer Liebe bestellt ist. Ihr habt so große Töne gespuckt, dass ihr euch beteiligen wollt. Und jetzt könnt ihr das beweisen. Und dann bringt er diesen Vers, um ihn zu machen, eure Motivation soll eigentlich Jesus sein, der euch auch reich beschenkt hat. Und wenn man diesen Vers rausnimmt, ist das so eine komprimierte Zusammenfassung von Weihnachten, ein Vers. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, auf dass ihr durch seine Armut reich werdet. Es geht also um die großzügige Gnade Gottes. Ich möchte mit euch drei Dinge anschauen. Das erste habe ich mal genannt, wenn du weiterklickst, die Motivation, Gnade und Liebe. Also nochmal, Gott kommt auf die Welt, weil er gnädig ist. Er schreibt an Christen und sagt, ihr habt diese Gnade Gottes erlebt. Gnade, das ist so ein Wort, das wir oft benutzen, das bedeutet, man bekommt etwas unverdient. Also wo wir etwas bekommen, das uns eigentlich gar nicht zusteht, wo wir kein Anrecht drauf haben. Gott neigt sich zu uns herab und gibt uns etwas und das kostet uns nichts und Gott kostet es alles, das Leben seines Sohnes. Und das hat Jesus gemacht, wenn wir Weihnachten feiern. Wir würden manchmal um den Dreck einen Bogen machen. Ich weiß, bei einer Evangelisation, die wir hatten, da hat einer der Ältesten, ohne dass alle das wussten, sich verkleidet als Obdachloser, kam ins Zelt und man hat ihn nicht erkannt. Der hat sich wirklich gut verkleidet. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie wir Christen über diesen Mann gesprochen haben. Was will der hier? Warum kommt der? Der will doch nur Ärger machen, schickt ihn weg. So ähnlich würden wir oft reagieren, wenn es um Menschen geht. Ich bin froh, dass Jesus, dass Gott anders mit uns umgeht, als wir manchmal mit unseren Mitmenschen. Dass er gnädig mit uns umgeht. Wisst ihr, Gott weiß und Jesus weiß es auch, wenn wir Weihnachten feiern und alles schön ist, dass das nur äußerlich ist. Jesus weiß, in unseren Familien ist nicht alles Gold, was glänzt. Wir haben oft reich gedeckte Tische, viele Geschenke, aber manchmal, wenn man in die Herzen gucken könnte der Menschen, wäre man vielleicht entsetzt oder irritiert. Viele Menschen in unserer Umwelt, vielleicht auch in unseren Familien, es gibt viele Einsame, die zwar eine Familie haben und trotzdem einsam sind. Es gibt Menschen, die niemand haben und einsam sind. Es gibt Menschen, die vollkommen überschuldet sind. Es gibt Menschen, die in großen Problemen stecken. Du guckst ihnen ins Gesicht und siehst ihnen das nicht an. Und die gucken dich manchmal auch noch freundlich an und fröhlich, was ja nicht schlimm ist. Aber in ihrem Leben sieht es manchmal ganz anders aus. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht bist du jetzt heute hier, das sieht man ja. Aber innerlich gibt es vielleicht auch Dinge, die dir schwerfallen. Vielleicht Probleme mit der Gesundheit, Geld, Beziehung, was nicht so läuft, wie man sich gedacht hat, dass man große Sorgen und Probleme hat und sich fragt, wie soll das werden. Das geht vielen so. Es gibt Dinge, die gehen an Konsum und Keksen vorbei, was manchmal viel tiefer liegt. Gott kommt auf die Welt, weil er genau weiß, unser größtes Problem ist nicht, dass wir, dass wir manchmal Dinge haben, die uns schwerfallen, sondern er weiß, unser größtes Problem ist, dass wir Menschen uns vom Wesen aus, von Natur aus, um uns selber drehen. Schau dir mal ein Klassenfoto an von deiner alten Klasse. Welches Gesicht suchst du zuerst? Normalerweise fast immer dein eigenes. Und versuchst dich selber zu erkennen. Das ist einfach normal. Wir drehen uns um uns selbst. Und schwierig wird es, wenn Menschen dann anfangen, so wie die Korinther früher gewesen sind, vorher gewesen sind, die haben sich nicht nur um sich selber gedreht, sondern die haben auch gesagt, wir brauchen den Gott des Himmels nicht, wir haben unsere eigenen Götter. Martin Luther hat mal gesagt, der Mensch, der dreht eben, ist in sich verdreht. Der dreht sich um sich selbst und von Gott weg. Und das ist unser Wesen. Wir feiern Weihnachten, weil wir an Weihnachten eigentlich genau das bekennen, dass wir sagen, wir brauchen Hilfe. Ich komme mit meinem Leben alleine nicht zurecht. Ich bin vom Wesen aus vielleicht nett, aber aus Gottes Sicht bin ich kein guter Mensch. weil vieles, was ich tue, eben nicht gut ist oder manchmal fragwürdig. Und ich bin froh, dass Jesus für mich gekommen ist. Die Erkenntnis, dass ich Jesus brauche, ist unbequem, aber heilsam. Es tut gut zu wissen, dass da jemand ist, der mir hilft. Weihnachten also bekennen wir genau, wir brauchen Hilfe. Und die Krippe in Bethlehem, die zeigt uns eben genau diesen Ort, wo wir Hilfe finden, bei Jesus. Und ich finde das schön, ohne dass wir das bewusst gemacht haben, im Hintergrund leuchtet schon das Kreuz. Also Bethlehem ist ohne das Kreuz nicht zu denken, beides gehört zusammen. Wenn Jesus auf die Welt kommt, ist schon klar aus Gottes Sicht, sein Weg wird am Kreuz enden, um eben das Problem, das wir haben, zu lösen. Weihnachten lädt uns ein, uns von Gott beschenken zu lassen. Augustinus hat den schönen Satz gesagt, Gott gibt nur da, wo er leere Hände findet. Menschen, die von Gott nichts wollen, die sagen, ich brauche Gott nicht, werden von Gott auch nichts bekommen. Die muss Gott vielleicht erst wachrütteln. Aber wenn du und ich heute hier sind und sagen, Herr, ich brauche was, mir fehlt was, ich habe einen Mangel, ich habe Sorgen, ich habe Probleme, ich reiche dir meine Hände, nimm du weg, was drin ist, sie sollen leer sein, damit du mir geben kannst, dann will Gott das tun. Und dann schreibt Paulus den Korinthern, um euretwillen wurde Jesus arm. Also um meinetwillen, um deinetwillen ist Jesus arm geworden, damit wir leben können. Und wenn du oder ich manchmal zweifeln, dass Gott uns lieb hat oder uns etwas Besonderes ist, habe ich gelesen von einer Frau, die ein Kind hatte, eine Tochter, die Trisomie hat, also früher nannte man das Down-Syndrom. Und die Tochter hatte sich zum Weihnachtsgottesdienst angekleidet und hat irgendwie alles durcheinander gebracht. Sie hatte also ihre Hose falsch rum an, also links rum sozusagen. Ihr T-Shirt war vorne das Schild, noch mit Preisschild. Zwei verschiedenfarbige Socken, die Schuhe auch noch falsch rum. Und stand vorne und gesagt, tada! Und die Mama sollte überlegen, was sie sagt. Und dann hat die Mama, ist es ihr so ins Herz gefallen, hat gesagt, ich habe meine Tochter wirklich lieb. Die hat gar nicht gesehen, was falsch war. Und dann hat sie gesagt, und dann war es so, als ob Gott in mein Leben spricht und sagt, genau so sehe ich dich. Weißt du, in deinem Leben sieht manches auch falsch aus. Du hast vielleicht nicht die Schuhe verkehrt rum, aber manche Dinge in deinem Leben sind nicht in Ordnung. Aber ich schaue dich auch an voller Liebe und sage, du bist mein Kind. Wenn du mit Jesus lebst, so wie die Korinther, du gehörst mir. Du bist mein Kind, ich liebe dich. Das bedeutet es, dass Gott aus Gnade Mensch wird, dass wir jemand haben, der uns so betrachtet. Ich möchte dich einladen, also nicht nur nach Bethlehem zu gehen, sondern auch zum Kind in der Krippe zu kommen und ihm die Hände hinzusalten und zu sagen, Herr, ich habe dich nötig, ich brauche dich. Christen, die das nicht mehr sagen können, dass sie Jesus brauchen, die sollten sich überlegen, ob nicht etwas in ihr Leben eingezogen ist, das ungut ist, nämlich Stolz oder Hochmut. Und ohne euch nahtreten zu wollen, Stolz oder Hochmut, da ist Gott nicht, da hat er kein Faible für, da ist er relativ direkt, dass ihm das ein Ärgernis ist, sondern er freut sich, wenn wir sagen, ich brauche dich. Das Zweite, was wir mitbekommen, das Mittel, wie Jesus eben uns rettet, ist die Selbsterniedrigung Christi. Das ist ein theologischer Fachbegriff, da gibt es so ein Fremdwort für, das will ich euch aber gar nicht erzählen, aber die Vorstellung, dass Gott Mensch wird, das ist so unvorstellbar. Eigentlich ist es so wie auf dem nächsten Bild, ich habe das mitgebracht, das ist schon ein bisschen älter, von 1961, die britische, damals noch Queen, jetzt ist sie ja nicht mehr unter uns, als sie in Indien ist, da sieht man, die Königin kommt und die Massen sind da. Auf Elefanten wird geritten, riesen Menschenmassen in Indien. Es gab sogar eine Tigerjagd, wo ein armer Tiger dran glauben müsste, damit die Königin zufrieden ist oder sich wohlfühlte. So stellt man sich vor, wenn ein König kommt. Wenn Jesus kommt, wenn Gott Mensch wird, dann müsste das eigentlich viel noch mehr sein als das, was ein menschlicher Herrscher erwarten kann. Und dann erfahren wir in unserem Text, obwohl er reich war, wurde er doch arm. Man kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen. Wenn man sich mal vorstellt, wie Jesus reich gewesen ist, klick einmal weiter bitte. Wie war Jesus reich? wenn Jesus vor seiner Geburt schon im Himmel war, was wir Christen glauben, die Präexistenz Christi, wenn Gott also schon vor im Himmel war und Gottes Sohn war, dann ist es so, er hatte alles. Er war Gott in seiner göttlichen Herrlichkeit ähnlich. Er war bei Gott eins mit dem Vater und einen höheren König gibt es nicht. Er war der König der Könige. Also mehr Ehre kann man einem Menschen nicht geben. Ihm gehört alle Macht, Ehre und auch die Gemeinschaft mit dem Vater, die er hat. So reich war Jesus. Er war aber nicht nur reich in seiner Herrlichkeit, wenn du einmal weiterklickst. Er war reich an Anbetung. Wenn Jesus Gott ist, was wir Christen glauben, dann wurde er von den Engeln oder wird von den Engeln verherrlicht. Lest mal Offenbarung 4 und 5, wo eben von Jesus berichtet wird im Himmel, wie vor Jesus und dem Vater sich alle Engel beugen und ihn anbeten und loben und preisen. Also Jesus hatte immer Musik zugesungen bekommen, weil ihm die Musik zustand. Für ihn haben alle gesungen wie für den Vater. Dann erfahren wir, Jesus war aber nicht nur reich an Anbetung, einmal weiter, er war auch reich im materiellen Sinne. Also Jesus hat keinen Geldbeutel wie wir, aber es wird mal gesagt, alles was existiert, ist für, durch und zu ihm geschaffen. Also alles, was wir haben, gehört ihm. In Haggai steht mal sogar, alles Gold und Silber gehören dem Herrn, alles auf der Erde. Es gibt keinen König, der reicher ist als Gott, weil ihm alles gehört. Er hat alles gemacht und letztlich ist alles seins. Und dann kommt eben Weihnachten. Man kann nicht ermessen, was es bedeutet, von dieser Höhe in diese Tiefe in den Stall zu kommen. Was das für jemand bedeutet, der alles hatte, auf alles zu verzichten. Im Philipperbrief wird es uns so gesagt, obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er gab alle seine Vorrechte auf, wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Also wir haben gerade geguckt, wie Jesus reich war. Jetzt schauen wir uns, wie er arm wurde, was das bedeutet. Wenn du weitermachst, bitte. Wie wurde Jesus arm? Jesus wurde arm, was sein Status anging. Der Ewige, der im Himmel war, wird plötzlich zeitlich begrenzt. Der Unendliche kommt mitten hier in die Endlichkeit der Welt. Der Allmächtige, der alles kann, wird hilflos. Stellt euch vor, der alles kann, ist plötzlich ein Baby, das nichts kann und ist abhängig von anderen. Der Herr der Welt liegt als Baby in einer Futterkrippe. Das glauben Christen. So paradox ist das, was wir eigentlich glauben. Max Lucado hat das einmal so beschrieben, wie verrückt das ist. Er, also Jesus, hat die Herrlichkeit des Himmels gegen einen Stall getauscht, hat die Anbetung der Engel verlassen und sich mit Sündern abgegeben. Vorher regierte er die Welt, jetzt schwamm er im Bauch eines Mädchens. Er war bereit, an einer Brust zu trinken und sich in Windeln wickeln zu lassen. Vor kurzem hat er noch die Sterne in den Händen gehalten, jetzt umklammert er Marias Finger. Tiefer oder kleiner kann man eigentlich nicht werden. Wie wurde Jesus noch arm? Er wurde arm, was seinen Lebensstil angeht. Jesus ist ja, wie gesagt, nicht im Palast geboren, sondern im Stall. Und Zeit seines Lebens war Jesus nie reich oder wohlhabend. Im Gegenteil, er war ein Wanderprediger, der sagt, ich habe nichts, wo ich mein Haupt hinlegen kann. Er war abhängig von anderen, die ihn unterstützt haben. Er war zwar nie richtig arm, aber er war auch nie wohlhabend. Er war immer der, der von anderen auch abhängig war, die ihn unterstützten. Und er wurde arm, das ist das noch eins drauf sozusagen. Er wurde arm, indem er am Kreuz die Gottverlassenheit erlitt. Der selber Gott ist, mit Gott Gemeinschaft hat, muss am Kreuz sagen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also tiefer, nochmal, noch tiefer kann man nicht arm werden, als zu sagen, ich identifiziere mich so mit den Menschen, dass ich dafür sogar Gott, meinen Vater, aufgebe, um die Sünde der Menschen zu tragen. All das steckt hier drin. Jürgen Werth, der hat das mal so beschrieben, er beschreibt mal die Engel, die Jesus mit Jesus diskutieren wollen, was er von dem Plan hält. Er sagt es mit den Worten, Sag, dass das nicht wahr ist, großer Gott. Du willst deinen Sohn in die Welt schicken, zu den Menschen, zu diesen Menschen? Weißt du, dass das lebensgefährlich ist und richtig zur Welt kommen soll er, wie ein gewöhnliches Geschöpf, als Baby? Du bist doch der Schöpfer. Und dann der Geburtsort Bethlehem. Gut, da kommt David her, aber das ist Geschichte, lange her. Wer spricht heute noch von Bethlehem? Kaff ist das doch. Und die Eltern, Maria, das Mädchen kennt doch keiner. Und Josef, Handwerker, Zimmermann, das sind doch ganz gewöhnliche Leute. Als Geburtsort hast du eine schlichte Behausung ausgesucht, habe ich gehört. Also wirklich ist im King David in Jerusalem nicht noch gar nichts mehr frei. Soll ich da mal anrufen? Und Hirten sollen das Begrüßungskomitee bilden, das ist mir ebenfalls zu Ohren gekommen. Hirten, wer nichts wird, wird Hirt. Wenigstens der Bürgermeister sollte kommen, wenigstens der. Das geht alles überhaupt nicht. Bedenke deinen Imageverlust, Gott. Das kriegst du nie wieder hin. Keiner hat Gott gezwungen, diesen Weg zu gehen, und er tut es. Es ist der größte Akt der Großzügigkeit, den man sich vorstellen kann. Und Jürgen Werth lässt jetzt Jesus antworten auf diese Anklage der Engel. Er schreibt, ja, jetzt spricht Jesus, ich mache mich ganz klein. Ich will für keinen mehr groß sein. Ich werde ohnmächtig, also hilflos. Ich will für keinen mehr zu stark sein. Ich komme meinen Menschen ganz nah. Ich komme in sie hinein, will mit ihren Augen sehen, mit ihren Ohren hören, will fühlen wie sie, will denken wie sie. Ich werde unbedeutend. Alle sollen sich zu mir trauen können. Ich werde arm. Man kann künftig mit dreckigen Schuhen zu mir kommen, mit ungewaschenen Händen, mit abgetragenen Kleidern. Ich will meinen Menschen zeigen, wozu wahre Liebe fähig ist. Ich will ihnen diese Liebe zeigen. Sie sollen endlich erkennen, wer ich wirklich bin. Ich will sie zurücklieben in meinen Himmel. Gott wird klein, um den Menschen nahe zu kommen. Wenn Jesus bereit ist, das zu tun, so arm zu werden, wie könnten wir an Weihnachten nicht bereit sein, unsere Herzen zu öffnen? Das ist so diese Frage. Wir schauen uns das dritte und letzte an. Das Ziel war, reich zu machen, nicht Jesus, sondern uns. Er sagt das den Korinthern, ne, ihr habt so viel bekommen. Weil Jesus so arm wurde, seid ihr doch so reich geworden. Die Korinther rühmten sich mit dem, was sie hatten. Und Paulus muss erinnern, all das war ein Geschenk. Das hat Gott euch gegeben, das habt ihr euch gar nicht verdient. Das habt ihr nur bekommen, weil Jesus sich so arm gemacht hat für euch. Und Jesus sagt, wenn er von reich spricht, spricht er nicht von materiellem Segen, sondern von geistlichen Segen, den wir als Christen bekommen haben. Im Epheserbrief schreibt er so in Kapitel 1, Vers 3, wir loben Gott, den Vater von Jesus Christus, unserem Herrn, der uns durch Christus mit dem geistlichen Segen in der himmlischen Welt reich beschenkt hat. Stellt euch eine Schatztruhe vor mit unfassbarem Reichtum. Den beschreibt Jesus hier und jetzt öffnet er den Deckel und sagt, schaut rein, was ihr alles bekommen habt. Man könnte jetzt wahrscheinlich stundenlang sprechen, will ich nicht, aber ich habe so versucht, so zusammenzufassen. Es gibt, wenn sofort verfügbare Schätze, wenn man an Jesus glaubt, wenn man Christ wird. Wenn du Christ wirst, wird dir deine Schuld vergeben. Du darfst neu anfangen. Alles, was du getan hast, wird von dir genommen, im tiefsten Meer versenkt. Du wirst gerechtfertigt. Gott betrachtet dich so, als hättest du nie gesündigt. Gott schaut dich an und freut sich an dir, weil deine Schuld weggenommen ist. Du wirst wiedergeboren, nicht in dem Sinne, wie man das aus der Esoterik kennt, sondern du wirst ein neuer Mensch, eine neue Kreatur, weil Gott selber in dein Leben kommt. Du wirst Gottes Kind. Du darfst deinen Gott im Himmel Papa nennen, deinen Vater nennen. Und du wirst durch die Taufe in den Leib Christi getauft, also durch dein Glauben in den Leib Christi getauft. Man drückt das durch die Taufe aus. Stell dir vor, Menschen, die zu Jesus kommen, sind nicht mehr Feinde, nicht mehr Fremde, sondern Kinder Gottes. Meine Kinder dürfen in meinem Haus viel mehr als andere Leute. Ja, die dürfen auch bei mir unterm Tisch spielen, nicht immer im Büro, manchmal stört es auch. Aber wenn du unter meinem Tisch im Büro säßt, das wäre schon irgendwie seltsam. Fände ich wahrscheinlich auch nicht so prickelnd oder gut. Ja, meine Kinder dürfen das, es sind meine Kinder. Es ist meine Familie. Und du, wenn du Christ bist, wenn Jesus dein Herr ist, gehörst zur Familie Gottes. Wir dürfen zu Gott Vater sagen. Und du bist Erbe, dir wird verheißen, Miterbe zu werden, der Herrlichkeit Jesu, das, was Jesus besitzt. Wir sind mit hineingenommen, adoptiert, wir sind erbberechtigt. Und wir haben eine Familie, eine geistliche Familie. Manche sind ganz zufrieden mit ihrer leiblichen Familie, das ist schön, wenn das gut klappt. Also gar nichts dagegen. Aber es ist auch schön, wenn man eine geistliche Familie hat, wo man weiß, wenn ich zum Beispiel auch Not habe in meinem Glauben oder Sorgen, da sind Leute, die beten für mich, die ringen mit mir. Wir dürfen jederzeit mit Gott sprechen im Gebet. Das meint Paulus, das ist wahrer Reichtum, Beziehungsreichtum mit Gott selbst. Geborgenheit, Identität, Erbe, all das gehört dir in Christus, wenn Jesus dein Herr ist. Dann gibt es noch andere Schätze, die bekommt man nicht gleich, sondern erst, wenn man im Himmel ist sozusagen. Die warten auf uns. Wenn wir gestorben sind oder wenn Jesus wiederkommt, dann bekommen wir diesen Auferstehungsleib im Himmel, einen neuen Leib, einen himmlischen Leib. Den kann man natürlich erst bekommen, wenn man oben ist. Hier wäre es ein bisschen seltsam. Es wird dir eine Zukunft vorausbesagt, die unbeschreiblich ist. Offenbarung 21, da wird von gesprochen vom Himmel, von Gold und Edelstein. Das ist symbolisch, um deutlich zu machen, wie welcher Reichtum, welche Herrlichkeit uns im Himmel erwartet. Und wenn wir im Himmel sind, werden wir Gottes Gegenwart erleben. Wir kommen schon vom Schauen vom Glauben zum Sehen. Wir werden selber sehen, was wir geglaubt haben. Das kommt im Himmel. Wir haben dann Zugang zu Gott, sehen ihn. Mehr geht nicht. Und das ist schön. All diese Schätze, auch die im Himmel, sind schon so sicher, als wenn wir sie jetzt schon besäßen, weil Jesus uns das versprochen hat, gesagt, der Heilige Geist ist das Angeld, das Siegel, die Zusicherung, dass dir das gehört, wenn du mit Jesus lebst. Weihnachten heißt, ich darf mich reich nennen an Gnade, Vergebung, neuem Leben, ewiger Hoffnung. Johannes Chrysostomos, einer der alten Kirchenväter, der wurde auch Goldmund genannt, weil er so schön reden konnte oder schreiben konnte, der hat mal gesagt, was fehlt dir noch? Du bist unsterblich gemacht, frei, zum Sohn und Miterben Gottes eingesetzt, gerecht gesprochen, ein Bruder Christi. Du herrschst mit Christus und bist mit ihm verherrlicht. Alle Dinge sind dir aus Gnade geschenkt. Und diese Frage, was fehlt dir noch, was willst du eigentlich noch mehr? Unfassbare Schätze. Durch den Heiligen Geist wird unser inneres Armutszeugnis, hat jemand gesagt, Gnade Stück um Stück in einen wunderbaren Garten der Gnade verwandelt. Gott arbeitet an uns, verändert uns. Woher Unfriede war, blüht Frieden. Gott macht wirklich Menschen neu. Ein letztes Beispiel, dann komme ich langsam zum Schluss. Es gab in England, in Schottland, Missionar Gypsy Smith hieß der. Der ist nach einer Evangelisationsveranstaltung irgendwo durch die Straßen gelaufen, durch eine Menschenmenge. Und dann hat ihn ein kleines Mädchen an den Klamotten gezogen, hat irgendwie gedacht, einer hätte ihn aus Versehen. Aber es hörte nicht auf, es zog weiter und dann hat er das kleine Mädchen angeguckt. Das stand da in ärmlichen Kleidern, aber mit einer Tüte, Dinge, die verpackt waren in einem einfachen, ein bisschen schmuddeligen Papier. Und hat er gefragt, was das Kind denn möchte. Und hat gesagt, sie möchte ihm ihre Bonbons schenken. Warum sie ihm die Bonbons schenken möchte, hat gesagt, weil ich einen neuen Papa habe. Letzte Woche war mein Papa bei dir in der Veranstaltung. Vorher hat mein Vater immer getrunken und war böse zu uns. Und seit er bei dir gewesen ist, er ein neuer Mensch geworden. Und deshalb möchte ich dir meine Bonbons schenken, weil du mir geholfen hast. Das hat nicht der Gypsy Smith gemacht, das hat Gott gemacht. Gott macht wirklich aus Sündern neue Menschen, der kann das. Und deshalb sind wir reich beschenkt und können von Jesus, können Jesus danken. Ich komme zum Schluss, ich fasse zusammen. Wenn man das verstanden hat, was das bedeutet, dieser eine Vers, Gott wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich werden, dann hat man eigentlich Weihnachten wenigstens im Kopf begriffen. Es wäre schön, wenn es ins Herz dann rutscht. Dann verändert das wirklich Weihnachten. Dann werden wir dankbarer, weil wir dann nicht sehen, was uns fehlt, sondern wir werden dankbar über das, was wir in Jesus haben. Nimm das einfach mal mit, heute nach Hause zu gehen, vielleicht mal zu überlegen, was hat dir Jesus alles geschenkt und einfach mal Danke zu sagen an Weihnachten. Danke, dass er für dich und mich Mensch geworden ist. Wenn man das verstanden hat, kann man auch großzügiger werden. Das war ja die Motivation von Paulus an die Korinther. Wenn ihr versteht, wie reich ihr beschenkt seid, wird es euch nicht schwerfallen, ein bisschen von eurem Geld abzugeben für die Menschen, die Not haben. Ihr seid doch auch reich beschenkte Menschen. Vielleicht wäre es für dich oder mich dran zu überlegen, ist jemand, dem ich noch unterstützen kann oder muss, oder ein Projekt, wo Menschen wirklich meine Hilfe gebrauchen. Das muss jeder für sich entscheiden. Vielleicht sagt Gott dir aber auch gar nicht, dass es um Geld geht, sondern vielleicht kannst du großzügiger sein mit deiner Zeit. Vielleicht braucht einfach jemand, dass du ihn heute anrufst oder morgen, an ihn denkst. Vielleicht musst du jemand vergeben, dem du es bisher nicht, wo du gesagt hast, das kann ich nicht. Manchmal dauert das auch eine Zeit. Aber es ist gut, wenn man irgendwann an einen Punkt kommt und sagt, ich möchte den Menschen vergeben, damit ich selber frei sein kann. Wer Weihnachten versteht, wird auch hoffnungsvoller. Der wird erkennen, mein Reichtum ist größer als jede Krise. Und wer das versteht, kann auch fröhlicher sein, denn er weiß, meine Freude gründet sich nicht nur an äußeren Umständen, sondern ich kann mich freuen in Jesus, in dem, was er mir schon alles gegeben hat. Und dann können wir uns auch freuen wie die Kinder an Weihnachten, wenn die ihre Geschenke auspacken. Also meine Kinder hatten gestern große leuchtende Augen, die konnten es kaum aushalten. Aber sie waren auch nicht enttäuscht. Sie waren, glaube ich, ganz zufrieden und haben das auch nochmal hinterher so ausgedrückt. Und das können wir ja auch zum Ausdruck bringen, denn wir haben einen viel größeren Schatz, als die Kinder vielleicht von uns das bekommen haben. Ich lese nochmal zum Abschluss den Vers. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, auf dass ihr durch seine Armut reich würdet. Amen. Ich möchte nochmal beten. Herr, ich danke dir, dass wir deine Gnade erleben durften. Wenn wir deine Kinder sind, dann ja, waren wir Menschen, die die Hand ausgestreckt haben, wie Augustinus das gesagt hat, unsere Hände sind leer und du hast sie dann mit dem Guten gefüllt, was du uns schenkst. Vielleicht ist auch jemand hier, der diesen Schritt noch nicht getan hat. Gib dieser Person auch den Mut, vielleicht einen Anfang mit dir zu machen und zuzugeben, dass er ja, Hilfe braucht, um mit seiner Schuld und seiner Not fertig zu werden. Ja, gib ihm den Mut, diesen Schritt zu gehen. Das ist ein mutiger Schritt, aber es ist ein unverzichtbar wichtiger Schritt. Und dann möchte ich dir danken, Herr, dass du, der so reich war, in allem ganz arm geworden bist. Wir haben das betrachtet, was das bedeutet. Man kann sich das menschlich kaum vorstellen, wie der Herr der Herren, der König der Könige, Gott selbst, so klein wird wie ein Baby und am Ende sogar für uns stirbt. Das ist menschlich unvorstellbar. Und trotzdem ist es das, was wir Christen glauben und was uns rettet und was wir bekennen, dass du bereit warst, für uns diesen Weg zu gehen, weil du uns retten willst. Und ich danke dir, dass das für uns zur Folge hat, dass wir so reich beschenkt sind. Wir haben das gehört, was das alles bedeutet. Man kann das auch kaum in Worte fassen, dass wir eine Hoffnung haben, sogar über den Tod hinaus, dass du unser Leben neu machst, dass du Veränderung schenkst. Und dafür wollen wir dich loben und preisen und dir von Herzen danken. Herr, dir sei alle Lob, Ehre, Herrlichkeit und Ewigkeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das wollen wir jetzt singen. Es gibt genau das passende Lied dazu. Gott wurde arm für